Wem kann man heute eigentlich noch vertrauen? Das ist so der Satz, den ich die letzten Wochen eigentlich ständig gehört habe. Wem kann man heute eigentlich noch vertrauen? Und ich weiß, warum diese Leute das fragen. Einige gucken zu viel Fernsehen, andere Leute gucken überhaupt kein Fernsehen mehr, sondern werden konfrontiert mit irgendwelchen anderen Dingen. Und die meisten Leute, denen man heute begegnet, sagen heute das und morgen das und übermorgen wieder was ganz anderes. Und dann fragen sich die Leute, glaube ich auch zu Recht, wem kann man heute überhaupt noch vertrauen? Und ich weiß, diese Frage ist nicht unberechtigt. Und ich weiß, dass viele Leute auch wirklich Enttäuschung erlebt haben, auch im persönlichen Bereich, viele schwerwiegende, gravierende Enttäuschung erlebt haben und irgendwann mal sagen, stopp, ich will nicht mehr, es reicht. Und sich irgendetwas suchen, in ein Hobby flüchten oder irgendetwas machen, oder sich ganz abkapseln. Weil diese Frage, wem kann man heute eigentlich noch vertrauen, ja wirklich gravierend ist. Aber ich möchte diese Frage mal ganz anders angehen und möchte dich hinterfragen, weil ich habe nämlich mich letzte Woche in dieser Frage hinterfragt, wem kann ich eigentlich noch vertrauen, wem will ich eigentlich noch vertrauen? Und ich stelle euch einfach mal, auch euch zu Hause, drei Fragen, die ihr für euch beantworten dürft. Fragt euch einfach mal, wenn ich euch jetzt fragen würde, wenn ich dich jetzt fragen würde, würdest du mir bis Sonntag 100 Euro leihen? Frag dich das. Wenn es anfängt zu kribbeln, oder wenn es nicht anfängt zu kribbeln, aber frag dich das, gib dir eine Antwort und dann habe ich noch eine Frage für dich. Würdest du heute Nacht 2 Uhr dich mit mir treffen, Lippstadt, Hauptbahnhof? Stell keine weitere Frage. Würdest du kommen? Frag nicht wieso, frag nicht warum, frag nicht nein, du alleine. Dritte Frage. Lea. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, heute Morgen was draufzuschreiben, aber ich brauche deine Unterschrift. Den Rest mache ich heute Nachmittag. Würdest du unterschreiben? Ich formuliere den Text. Vertraust du mir, dass ich das richtig mache? Du weißt nicht, worum es geht. Ich will einfach nur Name, Datum, Unterschrift. Und ich glaube, dass die meisten von euch irgendwann danach sagen würden, stopp. Und je weiter ich fragen würde, desto mehr würdet ihr auf mich böse werden, weil ich so böse Fragen stelle. Aber es geht nicht um mich, sondern es geht um euch. Es geht um dich, der du mit dieser Frage, mit diesen Fragen konfrontiert wirst, der du eine Entschuldigung suchst, nicht zu vertrauen. Das hört sich jetzt sehr böse an, das hört sich auch sehr hart an und das hört sich auch erstmal nicht richtig an, weil jeder von euch irgendwie Vorbehalte hat. Bei den 100 Euro, wenn ihr das nicht wollt, hättet ihr einen Vorbehalt gehabt. Ich habe gerade kein Geld bei oder es passt gerade mal noch nicht und so weiter. Mit den 2 Uhr in der Nacht hättet ihr irgendeinen Vorbehalt euch gedacht und sagt, was willst du denn? Erklär mir das erstmal. Und das hier ist das No-Go unter der Sonne. Was willst du überhaupt von mir? Und irgendwann müssten wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, merken, es geht gar nicht um den hier, der steht, der die Frage stellt, sondern es geht um mich, der nicht vertrauen will. Es geht um mich, der nicht bereit ist, diese Entscheidung mit Ja zu beantworten. Es geht um mich, der Vorbehalte hat, der nicht will. Und jeder, ich weiß, jeder hat Erfahrung und jeder sagt, es könnte doch passieren, dass du jetzt, dass irgendwer jetzt macht. Und ich weiß, es gibt genug Erfahrungen, die wir gemacht haben und die uns entschuldigen, einen Vertrauensschritt zu tun. Aber wenn wir das nicht tun, kommen wir nicht nur nicht weiter, sondern bleiben in unserem kleinen Gefängnis hängen und erleben nicht das, was wir im Zwischenmenschlichen erleben könnten, nämlich dass Vertrauen beantwortet wird mit der Erfüllung des Vertrauens. Und jetzt kommen wirklich gute Dinge, dass man nämlich erlebt, dass durch Vertrauen Beziehung entsteht. Und man erlebt auch nicht, dass man aus einem kleinen Gefängnis danach, mir sind die 100 Euro wichtiger, auch einmal ausbricht, herauskommt, befreit wird. Warum sage ich euch das? Einmal, weil viele Leute, ich es wirklich gehört habe, also persönlich gehört habe, wie in den Medien gehört habe, und weil ich denke, Gott ist doch so ganz anders. Ich habe einen Psalm, ein Vers gefunden in dem Psalm, der steht in Psalm 40, Vers 5. Da steht, wohl dem, also dem soll es gut geben, für den ist es richtig, für den ist es gut, der dem Herrn vertraut. Oder hier heißt es auch wörtlich, ich habe es ja aufgeschrieben, wohl dem, der sein Vertrauen in den Herrn setzt. Wohl dem, also dem geht es gut, der sein Vertrauen in den Herrn setzt. Und weil wir gerade so bei Vertrauen sind, habe ich mir gedacht, Vertrauen, das hört sich so toll an. Ich wünsche ja, dass ich vertrauenswürdig bin. Das wünscht sich ja jeder irgendwie, dass man mir vertraut, also du natürlich, dass man dir vertraut. Aber was bedeutet das überhaupt, wenn du Vertrauen schenkst? Schenkst. 4 Punkte. Es ist persönlich. Du schenkst Vertrauen. Du gibst Vertrauen von dir aus. Du gibst etwas persönlich. Ich gebe mein Vertrauen einer anderen Person. In dem Falle sogar Gott, was noch viel besser und viel höher und viel tiefer ist. Aber es ist auf jeden Fall eine persönliche Entscheidung, die ich treffe. Wohl dem, der sein Vertrauen auf dem Herrn setzt. Das musst du machen. Das musst du für dich entscheiden. Bei solchen Kleinigkeiten, wie ich gerade 3 Beispiele gesagt habe, aber auch noch in viel größerem Maße, soll es dem gut gehen, soll der gesegnet sein, soll es dem wohl sein, der sein Vertrauen persönlich, in einer persönlichen Entscheidung von mir, auf Gott setzt. Und Gott will nicht, dass ich vertraue, er zwingt mich nicht, sondern er sagt, tu das. Und dann ist es gut. Und diese Entscheidung musst du persönlich treffen. Die musst du aber auch praktisch treffen. Die musst du nicht einfach nur sagen, klar vertraue ich Gott. Und dann wird es auf einmal konkret. Und dann hast du tausende von Abers, die dir sagen, in diesem Fall aber, die musst du praktisch auch nachher durchziehen, durchsetzen. Einmal zu sagen, ja, Herr, ich vertraue dir. Ja, Bruder, Schwester, ich vertraue dir. Und dann wird es konkret und dann machst du einen Rückzieher. Das ist kein Vertrauen. Das ist vielleicht ein schönes Gefühl, wenn du dir mal denkst, ich mache jetzt einen Schritt nach vorne, aber es bewahrheitet sich doch nachher erst in der konkreten Tat. Und dann wird es praktisch und dann zeigt sich auch, ob es nur Worte waren, ob es nur schöne Worte waren oder ob es wirklich Realität ist, dass du Vertrauen gesetzt hast, gestellt hast, gelegt hast auf Gott, auf deinen Bruder, auf deine Schwester oder wen auch immer. Ich habe noch 2 Punkte. Es muss beständig sein. Vertrauen für diese Aktion. Einmal Vertrauen für das Gut. Auf 100 Euro vertraue ich dir, auf 150 nicht mehr. Vertrauen muss beständig sein. Es ist ein immer wiedergehendes Vertrauen. Eine Sache, die man nicht nur mal macht, sondern die man dann auch beibehält. Und was heißt, dann passieren kann? Wer weiß, was Gott, wer weiß, was ich in dem Leben mit diesem Menschen noch erlebe. Aber ich habe einmal eine Entscheidung getroffen. Ich will dir vertrauen. Und dabei bleibt's. Da mache ich keinen Rückzieher mehr. Das ist es. Dafür habe ich mich entschieden. Das meint der Psalm, wenn er sagt, dass es dem gut gehen soll, der sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Und der letzte Punkt, vielleicht sogar der schwierigste Punkt, nur auf Gott setzt. Nicht Jesus und, sondern Jesus Punkt. Ja. Es ist anstrengend, ne? Sich solche Gedanken zu machen, die nachzuvollziehen und dann auf sich auch zuzulassen. Weil dann wird es nämlich persönlich, dann wird es ziemlich praktisch. Und dann weiß man ja nicht, was morgen kommt oder nicht kommt. Aber Gott sagt, dem soll es gut gehen, dem soll es wohl gehen, der sein Vertrauen auf Gott setzt. Und weil ich weiß, das braucht ihr jetzt nicht zu wissen, aber von welchen Leuten ich das gehört habe, diesen Satz am Anfang. Wem kann man heute noch vertrauen? Das sind nicht nur Nicht-Christen, das sind auch viele Geschwister von uns mit dabei, von denen ich so etwas gehört habe. Aber ich kann verstehen, wenn man Gott nicht hat, dass man dann umso mehr sich fragt, weil man dann ist man rein im Menschlichen, im Zwischenmenschlichen. Und dann sieht man diese ganzen Menschen, die immer irgendwo sich vertrauen, versuchen zu erarbeiten oder zu leisten und so weiter, aber dann nicht dieses Vertrauen vertrauenswürdig erweisen. Aber wie gesagt, das Problem ist nicht bei denen, sondern bei dir. Und ich sage es nochmal, ich sehe auch, wie viele Dinge passieren, die schlecht laufen, wo viele Dinge passieren, wo ich sage, ich kann verstehen, dass Menschen nicht mehr, dass Menschen sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber das eigentliche Problem liegt nicht bei dem Menschen, sondern bei dir, der du nicht bereit bist, diesen Schritt ein Stückchen weit ins Ungewisse zu wagen. Der sagt, nein, ich bin mir selbst mein Gott. Weil das sagst du dann nämlich damit. Ich weiß selber am besten Bescheid, wo es läuft, wo es lang geht, wie es läuft. Ich entscheide selbst. Diese vier Punkte, die ich euch gerade gesagt habe, mit persönlich, praktisch, beständig und ausschließlich. Wir haben ein schönes Beispiel von einem Menschen, Petrus, in der Bibel, der das praktiziert hat. Mit vielen Niederlagen, mit vielen persönlichen Schwächen, hat er eins doch durchgängig gemacht in seinem Leben, nämlich auf diesen Gott sein Vertrauen gesetzt. Ich lese euch einfach eine Geschichte vor. Die steht in Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Das ist, wo Jesus übers Wasser geht. Ein Beispiel von vielen. Diese Geschichte fand ich am besten, um das einfach mal zu zeigen, wie man auf Gott vertrauen kann in menschlicher Schwäche, in menschlicher Ungewissheit, Gottes Segen, Gottes Zuspruch, Gottes Wiederherstellung, so viele Dinge zu erleben, die man aber auch nur erlebt hat, im Vertrauen, im praktischen Vertrauen, im persönlichen Vertrauen, im beständigen Vertrauen, im ausschließlichen Vertrauen. Wenn ihr schon aufgeschlagen habt, ansonsten lese ich es euch jetzt so vor, Matthäus 14, Abvers 22. Also die Vorgeschichte ist, Speisung der 5000, Abvers 22 ist dann, und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not in den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen saßen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich zu ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich betend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das sind Probleme. Eigentlich sind es keine Probleme. Das sind Situationen, denen wir in unserem Leben begegnen. Nicht so konkret, aber Jesus begegnet uns in unserem Leben konkret. Und wenn ihr das mal gemerkt habt oder darauf geachtet habt, das war ja Petrus sein Arbeitsplatz. Das war ja sein Metier. Da kannte er sich aus. Schiffer, also Fischer auf Schiffen. Da wusste er Bescheid. Vorher bei dieser Geschichte Speisung der 5000, da hat er wahrscheinlich zugeguckt und hat gesagt, okay, Jesus wird schon, ich bin mal gespannt, aber hier war Petrus zu Hause, da hat er gelebt, da wusste er Bescheid, da hat er Leute selber schon angeleitet. Und jetzt kommt er in eine Situation an seinem Arbeitsplatz und da läuft auf einmal alles durcheinander. Ich meine, das wird nicht der erste Sturm gewesen sein, der ihn erlebt hat, aber was machst du in so einer Situation? Ohne Jesus, weil der ist ja noch auf dem Ufer, aber doch irgendwie mit Jesus, weil den habe ich ja jetzt erlebt. Aber eigentlich ist es total egal, ob mit oder ohne Jesus, weil hier kenne ich mich aus und nicht Gott. Und dann kommt eine Situation, ja, wie gehst du damit um? Fängst du an zu kämpfen? Fängst du an mit deiner Erfahrung zu handeln? Fängst du an irgendwie zu resignieren? Wie reagierst du, wenn auf einmal etwas passiert, wo du etwas tun musst? Die so ganz anders ist wie sonst, wo du auf einmal gefordert bist, wo du entscheiden musst. Und dann sieht er auf eine erstaunliche Art und Weise, Jesus begegnet ihm. Hat er wahrscheinlich gar nicht mit gerechnet, weil Jesus war ja drüben am anderen Ufer. Der hat ja gesagt, fahrt ihr schon mal vor. Hat er niemals damit gerechnet und Jesus ist da. was machst du dann, wenn dir so etwas passiert? Das ist jetzt ein Beispiel, das ist seine konkrete Situation. Aber vielleicht erlebst du morgen auf deiner Arbeit oder wo auch immer auch etwas, wo du denkst, da muss ich jetzt alleine durch. Da muss ich jetzt irgendwie klarkommen. Da hat Gott nichts zu suchen, weiß ich nicht. Aber da muss ich etwas tun. Und das Schöne ist an Petrus, er sieht ihn und will zu ihm. Er will nicht mehr im Schiff bleiben, weil das Schiff, na gut, ob das Schiff jetzt ihm eine Sicherheit gewährt hätte, er hätte anfangen können zu schöpfen und zu machen und zu tun und so weiter. Aber er sieht Jesus und vergisst erstmal alles und hat ein Ziel. Ich will zu dir. Ich will zu dir. Da ist jetzt Wasser, es ist egal, dass, wenn da Wasser dazwischen ist, ist genauso unmöglich, mit dem Schiff weiterzukommen, als über Wasser zu gehen. Es denkt überhaupt gar nicht. Ich will zu dir. Ich will zu dir, Jesus. Ich will zu dir. Und Jesus sagt, was soll der Blödsinn? Nein, er sagt, komm, genau, er sagt, komm. Er sagt, komm zu mir. Und Petrus guckt nicht hier, der guckt da. Der sieht auf Jesus, der guckt nicht auf die Wellen, sondern der sieht Jesus. Und fragt sich überhaupt nicht, ist das überhaupt möglich, wie geht das, erklär mir mal dann. Der sagt es und Jesus sagt es und er tut es. Für 10 Sekunden oder eine Minute kann ich jetzt nicht rauslesen, aber er tut es und auf einmal auf dem Weg bemerkt er, was mache ich hier eigentlich? Ich vertraue ja auf Gott, das geht doch gar nicht, das trägt doch nicht. Und dann fängt er an zu sinken. Im Moment, wo er seinen Verstand einschaltet oder was auch immer er da gerade gemacht hat oder anfängt zu grübeln, zu machen, zu tun, auf jeden Fall in dem Moment, als er auf die Probleme schaut, sieht er nicht mehr auf Jesus. Er schaut nach unten und nicht nach oben oder nach vorne, wie auch immer. Und dann geht's schief. Bis dass er wieder auf ihn schaut und sagt, rette mich. Und dann geschieht das, worum ein Bitte zum zweiten Mal. Er hätte den Weg gerade durchgehen können. Fragst du, wie geht das? Geht nicht, ich habe noch nie jemanden über Wasser laufen sehen. Ist auch unmöglich. Aber er hat Gott gebeten und Gott hat ein Ja gesagt. Das ist wichtig, Gott hat Ja gesagt. Nicht nur, ich bitte jetzt um alles Mögliche und dann wird es Gott schon tun, weil ich habe ja dafür gebeten. Gott hat Ja gesagt, Jesus hat Ja gesagt, komm. Vergessen einige vielleicht manchmal. Die beten irgendwas und sagen, ich habe gebetet, dann wird schon passieren. Nein, Gott hat Ja gesagt. Und dann durfte er kommen, dann sollte er kommen. Dann waren die Probleme, ich würde jetzt fast sagen, unwichtig, stimmt aber nicht, unwichtig sind sie nicht, weil die sind ja da. Die kannst du ja nicht leugnen. Du kannst ja nicht leugnen, dass es drumherum Nacht ist, war ja nicht auf einmal Sonne da. Du konntest ja nicht leugnen, dass Sturm da ist, weil der war ja da. Aber Jesus war da. Und dann sind die Probleme, ich traue mich selber auch nicht zu sagen, sie sind unwichtig, weil man sieht sie ja, man merkt sie, aber im Blick auf ihn sind sie nicht mehr relevant, weil er hat die Situation vollkommen im Griff. Und wir lesen das nachher auch. Sturm sei stille. Stille. Aber auch wo er noch nicht still war, hatte Jesus die Situation trotzdem im Griff. Und das fällt uns so schwer, im Sturm zu sein und nicht nur zu sagen, Herr, rette mich, und nicht nur zu sagen, ich vertraue auf dich, sondern zu tun, was richtig ist, bei ihm sein zu wollen und nicht erstmal anfangen, im Bild des Petrus, wild zu agieren, Wasser aus dem Boot zu kriegen, im Vertrauen auf ihn loszugehen, ihn zu sehen und nicht die Probleme zu sehen. Schönes Bild. Nächste Woche wird es praktisch, in 2 Jahren wird es praktisch. Es war vielleicht schon mal praktisch in eurem Leben und dann erinnert ihr euch, ich erinnere mich, wo ich denke, das ist so schwierig, menschlich gesehen. Weil ich sage es nochmal, Jesus hatte die Situation unter Kontrolle. Immer, durchgängig. Ich behaupte auch, wenn es hier nicht steht, als er oben auf dem Berg war und zum Vater gebetet hat und nachher runter auf den See geguckt hat, hat er gesagt, die brauchen Hilfe jetzt. Und er wusste, ich gehe los und ich bin rechtzeitig da. Steht jetzt nicht da, aber in Konsequenz ist es so passiert. Und ich glaube, dass Jesus das wirklich gesehen hat. Ich muss jetzt zu denen auf den See kommen, sonst wird es schwierig. Ich bin da, wenn die mich brauchen. Und Petrus war der Einzige, der die richtige Entscheidung getroffen hat. Leider hat er sie nicht durchgehalten, aber hat es getan. Und in dem Moment, wo er es getan hat, hat er etwas erlebt. Sein Wort trägt durch. Und er hält mich und er fängt mich auf auch wenn es mal gerade nicht so läuft. Schwierigkeiten sind da. Er nimmt sie uns nicht sofort, aber er behält den Überblick. Vertrauen? Auf wen hätte er sonst vertrauen sollen? Auf seine Schiffsbesatzung? Auf sich selber? Auf das Schicksal? Keine Ahnung. Auf Jesus? Und es ist gut gegangen, gut geworden. Gott ist nicht überfordert mit unseren Problemen. Das denken wir vielleicht manchmal. Jetzt kann mir niemand mehr helfen. Das ist wieder das, was ich am Eingang gesagt habe. Wem kann man heute noch vertrauen? Wenn ich wieder böse bin und nochmal sage, wo ich am Anfang ja gesagt habe, wenn ich noch weiter frage, dann bist du irgendwann böse auf mich, der diese Fragen stellt. Aber wenn du diese Frage sagst danach, ich stelle sie dir und du sagst dir, es könnte ja dann irgendwie noch, was wirst du auf dieses Blatt eintragen, Andreas, dass ich das jetzt unterschreiben sollte, wenn ich dich einfach nur bitte, es zu tun, dann stelle ich dir folgende Frage. Mir musst du das nicht beantworten, aber Gott hat so viele Verheißungen, Anweisungen gegeben in seinem Wort, wo er dir nur gesagt hat, tu es, vertraue mir. Und er hat noch mehr gegeben als ein weißes Blatt. Er hat nämlich gesagt, was er tun will. Und du zweifelst. Und da hat nicht Andreas gesprochen, da hat Gott gesprochen. Sorgt euch nicht, ich bin besorgt für euch. Da steht drin, was du tun sollst oder nicht tun sollst und wer dafür sorgen wird. Und auch das tust du nicht. Viel konkreter als das und viel besser, weil Gott es gesagt hat und nicht ich. Und du bist auch am Zweifeln und Tun und am Machen. Und das weiß ich, weil du so denkst, weil ich so denke. Ich brauche ja nur von mich auf dich zu denken. Und ich weiß im Endeffekt, dass jeder so denkt, weil es total menschlich ist. Sonst hätte es uns Jesus nicht sagen müssen, dass wir uns so verhalten sollen. Müssen? Ja klar, müssen schon, wenn wir das erleben wollen, was Petrus erlebt hat. Er hätte ja nicht kommen müssen. Jesus hat ihm nicht gesagt, komm bitte mich jetzt mal, dass du übers Wasser gehen darfst. Dieser Impuls kam von Petrus selber. Aber der Anfangsvers, den ich vorgelesen habe, ist wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Also wenn du Segen, wenn du Erfahrungen mit Gott, wenn du etwas Gutes erleben willst, dann erlebst du das nur, wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt. Langfristig nur, wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt. Immer. Das war ein Punkt vom Anfang. Beständigkeit. Und wenn du dich gerade nicht danach fühlst, dann darfst du dich daran erinnern. Das habe ich Gott doch versprochen. Das habe ich auch so gemeint. Und das fühle ich gerade überhaupt nicht. Aber dann sage ich es mir nochmal, dann sage ich es ihm nochmal. Ich habe dir mein Wort gegeben. Du hast mir dein Wort gegeben. Ich will vertrauen. Gefühle, Erfahrungen blende ich jetzt aus. Probleme blende ich aus. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich vertraue auf dein Wort. Ich vertraue dir. Ich will dir vertrauen. Herr, bitte sag mir, was ich tun soll. Komm ins Gespräch, gerade in einer Situation, wenn du meinst, du müsstest jetzt handeln. In der Situation hätte Handeln dem Petrus nichts gebracht, weil die Probleme so stark waren, der hätte schippen können, wie ein Weltmeister, keine Chance. Dann sag es dir, dann sag es ihm, noch einmal. Und er wird handeln. Er hat versprochen zu handeln. Jetzt wissen wir alle, dass Angst ein schlechter Berater ist. Das brauche ich euch nicht zu sagen. Das kennt ihr alles. Das ist keine neue Wahrheit. Und er hatte auch Angst. Die Jünger hatten Angst. Die dachten, das ist ein Gespenst. Das ist irgendwas ganz Ominöses. Aber sie haben sich von dieser Angst nicht runterziehen lassen, sondern sie haben dahinter geschaut. Die haben ihn gesehen. Die haben einmal einen Anfang mit Jesus gemacht. Die waren ja 3 Jahre mit ihm unterwegs. Und die haben gewusst, es passiert jetzt etwas. Wir schreiben Geschichte. In unserem Leben passiert etwas. Das können wir nicht vorausplanen. Aber diese menschliche Angst steht uns im Weg, mit der Begegnung, mit der Erfahrung, mit dem Erlebnis Gottes. Und wenn du etwas mit ihm erlebst, passiert etwas. Das ist sowieso im Zwischenmenschlichen, das ist jedem klar. Wenn ich jemanden kennenlernen will, muss ich mich auf ihn einlassen. Muss ich mich mit ihm treffen, muss ich mich mit ihm unterhalten, muss ich mich auch ein Stück weit auf ihn einlassen, dass er, dass sie vertrauenswürdig ist. Wenn ich nur sage, kein Problem, nettes Kerlchen, aber wir haben keine Gemeinschaft miteinander, wir erleben nichts miteinander, kommen nicht in Schwierigkeiten miteinander, die wir zusammen erleben, durchleben müssen, wird sich in eurer Beziehung nichts ändern. Weil die ist dann schön oberflächlich, aber erst in Problemen, erst in Schwierigkeiten, erst in Nöten zeigt sich doch, ob Vertrauen eine Grundlage hat oder ob es nur, früher hat man gesagt, eine Schönwetterfreundschaft, weiß nicht, ob es das Wort noch gibt, also ob man nur halt Freund ist mit dem anderen, wenn alles läuft, wenn man sich gut treffen kann, auf dem Kaffee können wir uns treffen zu Problemen, nein, habe ich keine Zeit für dich, tut mir leid, gerne wieder. Ist eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Vertrauensbasis gegeben? Das zeigt sich doch erst, wenn es schwierig wird. Hier wurde es schwierig. Richtig schwierig. Und Gott war da, zur rechten Zeit, auf rechte Art und Weise. Ihr kennt den Vers wahrscheinlich, ich habe mir aufgeschrieben, Lukas 9, Vers 62, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Du hast einmal eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung heißt, ich weiß nicht, soll man das Beispiel mal erklären, Hand an den Flug legen kennt man heute nicht mehr, ich habe es auch nachgelesen, damit ich weiß, wie es funktioniert. Du flügst also und ziehst dann halt hinter dir den Flug her. Wie das genau geht, weiß ich nicht, ist nur beschrieben worden ohne Bilder, aber ich stelle es mir einfach mal vor, da will ich hin und dann flüge ich. Wenn ich allerdings gucke, wie sieht die Bahn aus und flüge weiter, dann mache ich Schlangenlinie. Ja, ja, also habe ich richtig verstanden. Und das ist klar, wenn ich die Hand lege und zurückgucke und will das korrigieren und habe nicht mehr das Ziel im Auge, dann mache ich Schlangenlinie, dann mache ich irgendein Chaos. Und deshalb sagt Jesus, du sollst nicht eingreifen, du sollst das Ziel im Auge behalten und dann wird die Spur, die Bahn gerade. Wir haben am Ostern war das, habe ich mir 10 Gebote angeguckt im Fernsehen. Es war eigentlich zu lang für mich, weil so normalerweise halte ich das überhaupt nicht. Aber der Film war gut. Also normalerweise Fernsehen gucken, Video gucken geht gar nicht. Aber das war gut, war eine schöne alte Verfilmung mit Jules Brünner, aber vom Feinsten. Aber was man da so gesehen hat, wirklich gesehen hat, wie das so gelaufen ist, als Gott das Volk aus Ägypten nach Israel gebracht hat. Die waren ständig am Murren, die haben ständig rebelliert, die haben alles Mögliche gemacht. Und Gott hatte ihnen nicht dieses weiße Blatt gegeben, sondern hat gesagt, ich werde euch ins verheißene Land führen. Gut, er hat ihnen nicht gesagt, wie er das macht, aber er hat ihnen eine klare Richtung gegeben und er hat ihnen so viele Wunder auf dem Weg gezeigt. Und ständig gab es Rebellion, ständig gab es Zweifel, ständig gab es Murren, alles Mögliche. Und das hat die so in die Länge gezogen, diese Reise, 40 Jahre, die hatten es in 3 Monaten geschafft. Ah ja, soll ich sagen, ich weiß auch nicht, wie ich mich verhalten hätte. Ich kann beide Blickwinkel verstehen. Aber in der Situation will ich, muss ich mich auf Gott verheißen, weil der hat den Überblick, der hat den Plan. Und mich auf die Situation zu konzentrieren, dann schaue ich auf das Problem und nicht mehr auf Gott. Petrus Falle Hall, ich schaue auf das Wasser, ich schaue auf den Sturm, ich schaue nicht auf ihn. Petrus hat es glücklicherweise eine gewisse Zeit lang richtig gemacht. Und die Israeliten, brauchen wir nicht drüber zu reden, die haben immer gesehen, kein Manna da, kein Brot da, kein Essen da, kein Ägypter hinter mir, hatten immer Probleme. Und in diesen Problemen hat er sich verherrlicht. Es war jemand da, also nicht nur Mose in dem Fall, sondern es war immer jemand da, der noch ein bisschen den Blick auf Gott hatte und der gezeigt hat, der ist treu, auf den kannst du dich verlassen, dem sollst du, dem musst du vertrauen. Und das wollte Gott. Der hat jetzt auch kommt. So, ich beam euch jetzt mal eben, kennt ihr das Wort beam noch? Von früher, Raumschiff Enterprise, Gott, ich beam mich hoch. Also ich schicke euch, ich packe euch jetzt mal eben von einem Zustand in den anderen. Also gibt es nicht bei Gott. Du hast einen Weg zu gehen. Du kommst nicht von nach, sondern du musst diesen Weg schon gehen. Und dieser Weg ist halt nicht immer einfach. Und dann ist es wichtig, dass du vertraust und dass du weißt, wem du vertraust. Und wenn du meinst, du kannst dir vertrauen, du weißt ja schon, wo es lang geht, ich glaube nicht, dass das ein guter Weg wird, ein sicher, ein richtiger, ein wahrer Weg? Weil du möchtest ja auch diesen Weg mit Gott gehen. Du möchtest ja nicht nur ankommen, sondern du möchtest ja auch mit ihm diesen Weg gehen. Im Vertrauen diesen Weg gehen. Und Vertrauen ist etwas Schönes, weil dieses Wort Vertrauen hat eine Nebenbedeutung. Nämlich, wenn ich jemanden vertraue, dann bin ich vertraut mit ihm. Sollte zumindest so sein. Blindes Vertrauen ist zum Beispiel, da kommt einer so auf die Straße und macht dir ein Angebot, du kriegst irgendwie ein E-Mail, da steht halt drin, schreib mir zurück, kriegst du 1.000 Euro und du machst das, das ist kein Vertrauen, das ist Blödheit. Vertrauen hat auch etwas damit zu tun, dass du mit jemandem vertraut bist. Dass du also jemanden kennst, dass ihr euch miteinander in Beziehung kommt, also ihr seid vertraut. Wir können auch mal überreden, was das Wort Trauen heißt, heiraten heißt. Aber es ist jetzt ein Nebenthema. Aber vertraut sein ist mit jemandem bekannt sein. Wer das noch nicht weiß oder wer das nicht glaubt, der fahre mal in Urlaub nach, wenn wir mal wieder in Urlaub fahren dürfen, der fahre mal in Urlaub auf Mallorca und da guckt er sich rum, kennt er keinen, sieht er dann keinen und dann sieht er einen Lippstädter. Und dann hat er schon Vertrauen zu diesem Lippstädter, weil der kommt auch aus Lippstadt. Und er hat eine Sache, das ist aus Lippstadt. Ist so blöd, weil hier siehst du 1.000 Lippstädter und vertraust denen ja auch nicht. Aber wenn du im Unbekannten bist und dann ist eine Sache, die ist dir bekannt, die ist schon vertrauenswürdig. Das geht ja mir zum Beispiel auch, als wir Karin und ich im Urlaub waren, da war jeder Deutsche mein Freund, weil ich keinen von diesen anderen Sprachen halt konnte. Aber so ist es, Donald. Also wir brauchen etwas, was uns bekannt ist, was uns zuverlässig ist, was wir kennen, worauf wir trauen können, wo wir meinen, das gibt uns eine gewisse Sicherheit, weil es uns bekannt ist. Und so kann ich nur appellieren, so kann ich nur Mut machen, dass ihr Gemeinschaft, dass ihr Beziehung mit eurem Gott habt, dass er für euch immer vertrauenswürdiger wird, weil er es ja schon ist, dass er für euch vertrauenswürdig wird, weil er es ja per se schon ist. Und die Entscheidung triffst du. Die Entscheidung triffst du. Die Entscheidung treffe ich für mich. Die trifft nicht Gott für dich, die triffst du. Persönlich. Vertrauen gewinnen durch Erfahrungen machen. Vertrauen gewinnen durch Erfahrungen machen. Auf meinem zweiten Zettel stehen Dinge, die ich an Petrus bewundere, ist vielleicht das falsche Wort, die ich an Petrus sehr toll finde. Da habe ich mir nämlich gedacht, wie zeigt sich diese Beziehung zu Gott, die er hat, zu Jesus, die er hat? Klar, Vertrauen, das ist das Erste, was, da haben wir ja schon so lange drüber gesprochen, aber Vertrauen ist, glaube ich, auch wirklich die Grundlage dafür, dass er ihm nachgefolgt ist. Wie erkläre ich das denn? Wenn jemand die Möglichkeit hat, über dich zu bestimmen, also wenn du Kind von deinen Eltern bist oder wenn du Mitarbeiter deines Chefs bist, dann kann der natürlich über dich bestimmen, was du zu machen hast. Vom Prinzip her ist das ja so. Jetzt Arbeitsrecht oder irgendwie Jugendschutz und so weiter ausgeklammert. Auf jeden Fall, wenn eine Autorität über dich ist, dann kann die auch über dich bestimmen, was du zu tun hast. Dann hast du zwei Probleme. Auf der einen Seite wirst du wahrscheinlich, wenn diese Autorität irgendwie blöd ist, wirst du anfangen zu rebellieren, aber das meine ich nicht. Du wirst auf jeden Fall dieser Autorität gehorchen. Nur gehorchen. Nur gehorchen. Du wirst ihr nicht nachfolgen, du wirst kein Vertrauen in diese Autorität setzen, weil du musst ihr ja gehorchen, weil das ist ja dein Chef, das ist ja dein Vater oder Mutter oder sonst irgendwas, weil die sind ja halt nun mal gesetzt, Punkt aus. Aber es entsteht keine wirkliche Beziehung, weil es geht nämlich auf Anweisung, Gehorsam. Es geht nicht wirklich in die Tiefe. Mit deinem Chef beispielsweise bist du zusammen von 8 bis 16 Uhr, dann habt ihr eine Arbeitsgemeinschaft und es ist ganz selten, dass du mit deinem Chef befreundet bist, weil das ist klar, das ist mein Chef, den lasse ich nicht irgendwie an mich ran, mit dem arbeite ich zusammen, Punkt, aus, Ende. Oder mit einer sonstigen Autorität ist es eigentlich unmöglich, befreundet zu sein, eine tiefere Beziehung einzugehen, weil die Grundlage ist nämlich, du stehst auf der Ebene des Gehorsams. Die Autorität gibt dir Anweisungen. Diese Autorität, mit der Petrus hier zu tun hat, hat ihm Anweisungen gegeben, aber Anweisungen auf einer anderen Ebene. Jesus hat Petrus nicht die Anweisung gegeben, tu, mach, sollst und so weiter, sonst gibt Stress, sondern er hat ihm die Anweisung gegeben, und wie hieß das am Anfang, wohl dem, der sein Vertrauen auf mich, auf Gott setzt. Dem soll es gut gehen. Dafür sorge ich, also diese Autorität hier hatte im Sinn das Beste für den Mitarbeiter, für die Kinder oder wie auch immer, für seinen ihm Untergebenen, für seinen ihm Anvertrauten zu geben. Und da, zu solchen Menschen, findet man viel leichter, findet man überhaupt erstmal Vertrauen, als in eine Beziehung, wo es auf, ich sage jetzt einfach mal Chef, Mitarbeiter, angelegt ist. Wenn es anders ist, wenn dein Chef beispielsweise sich für dich aufopfert, entsteht auf einmal etwas ganz anderes. Dann bist du nicht mehr für ihn da, sondern dann ist er für dich da. Ich weiß gar nicht, ob man sowas kennt heutzutage, dass der Vorgesetzte, dass der Abteilungsleiter, dass der, wer auch immer, für seine Leute denkt und arbeitet und macht. Das ändert die Beziehung total. Wenn du das Gefühl hast, diese mir gegebene Autorität, die meint es gut mit mir, dann begegnest du da ganz anders, dann bist du nicht mehr im Autoritätsgehorsamsverhältnis, dann willst du etwas zurückgeben. Ich weiß nicht, was ihr für Leute habt, die ihr irgendwie total gut oder cool findet. Ich meine jetzt außerhalb der Bibel, früher hat man gesagt, Mutter Teresa, Nelson Mandela, irgendwelche so Leute, von denen man das Gefühl hat, die meint es wirklich gut, die meint es ernst. Und wenn du solchen Leuten begegnest, und die sagen dir, kannst du mir mal eine Cola holen? Und du springst, du bist sofort da, weil du denkst, diese Leute sind absolut selbstlos. Und dann ist es für dich auch total leicht, denen einen Gefallen zu tun, denen etwas zu geben, denen noch mehr. Für Cola, du kriegst einen ganzen Kasten von mir. Weil du das Gefühl hast, weil du glaubst zu wissen, die sind wirklich gut, die sind so, die denken nicht an sich, denen ist die Sache viel wichtiger als ihre eigene Person. Das kannst du, wenn du dich für sowas Management-Training und so weiter interessierst. Das haben die, was sind das für Typen, was sind das für Leute? Das sind Menschen, die sich Gedanken machen über Mitarbeiterführung. Die haben schon gemerkt, dass es gut ist für den gesamten Prozess, das steht jetzt nicht in der Bibel, das haben Menschen wirklich erkannt, dass es gut ist für den gesamten Prozess, ist, sich um die Mitarbeiter zu kümmern und nicht das Letzte aus ihnen rauszuholen, sondern erstmal, dass die Führungskraft sich für den Mitarbeiter aufopfert. Das Prinzip, ich weiß nicht, ob es interessiert, ich fand das cool, das Prinzip heißt Leaders eat last. Englisch, muss man übersetzen. Führer essen zuletzt, Leaders eat last. Und das bedeutet einfach, also dem Bild heißt das dann nachher, wenn du Führungskraft bist, nur das Bild, damit das versteht, wenn du Führungskraft bist, dann ist nicht dein Platz der Erste in der Schlange, sondern der Letzte in der Schlange. Leaders eat last, Essen als Letztes. Zu Deutsch, du lässt deinen Mitarbeitern den Vorteil. Die dürfen sich das schönste Schnitzel aussuchen, weil die nämlich verstanden haben, wenn Führer als Erstes essen, wenn ich sage, ich bin hier der Chef und ich habe das Recht, der Erste am Buffet zu sein, hat keiner von den Mitarbeitern Lust, sich mit denen an den Tisch zu setzen. Logisch. Aber die meisten denken doch, ich bin hier der Chef, ich habe alle Rechte, aber die kommen nicht weiter. Weil sie nicht verstanden haben, dass Menschen bereit sind, etwas zu geben, wenn ihnen etwas gegeben wird. Nicht, wenn sie ausgesaugt werden, sondern wenn ihnen etwas gegeben wird. Und weil wir wissen, dass Jesus alles für uns gegeben hat, sind wir auch viel mehr bereit, uns ihm hinzugeben, als wie wenn wir denken, der will nur von mir, dass ich seine Gebote halte, dann befolge ich die vielleicht. Dann habe ich aber das Gottesbild eines strengen Strafenden, eines Gottes, der mich runterdrücken will, der mich aussaugen will, der mein Geld, der meine Gaben oder sonst was haben will. Mit diesem Gottesbild wird niemals eine wirkliche Beziehung entstehen. Und deshalb ist es so gut und richtig zu wissen und auch am Beispiel des Petrus zu sehen, wie Gott ist und wie ich ihm begegnen darf und wie sich daraus wirklich etwas entwickelt, was auf einer Vertrauensebene besteht, auf einer Vertrauensebene steht und hält und nicht daran liegt, ob ich vielleicht mal einen Fehler mache. Das ist wichtig. Wenn du einen Fehler machst in der Beziehung zu Jesus, ist deine Beziehung nicht kaputt. Dann ist die zwar angekratzt, aber dann bist du nicht mehr nicht sein Kind. Jetzt schmeiße ich dich weg, weil du hast es nicht gebracht. Das hat Jesus nicht gesagt. Petrus hat gut angefangen und dann ist er gefallen, weil er nicht mehr auf ihn geguckt hat und Jesus hat nicht gesagt, geh weg von mir. Und das wusste Petrus, deshalb hat er sich auch getraut. weil er wusste, die Beziehung, die Grundlage ist da. Ich darf einen Fehler machen. Stell dir vor, du bist Kind oder du bist Mutter, Vater und deine Kinder dürfen nie einen Fehler bei dir machen. Oder stell dir vor, du bist Kind und du weißt, wenn du bei deinen Eltern nach Hause kommst und du hast keine, weiß nicht was, eins oder zwei nach Hause gebracht, sondern nur eine drei, du wirst lang gemacht von deinen Eltern. Dann hast du ein Problem in eurer Beziehung. Dann wirst du nicht mehr ehrlich mit deinen Kindern, Eltern umgehen oder wo die Beziehung auch immer gerade läuft, sondern wenn es nicht erlaubt ist, Fehler zu machen, wenn es nicht möglich ist, Fehler zu machen, wenn bei jedem Versagen schon die Abfuhr passiert, dann entsteht kein Vertrauen. Wenn du einmal etwas Falsches gesagt, getan, gemacht hast und es nicht die Möglichkeit zur Entschuldigung und zur Vergebung gibt, das ist ja etwas, worauf wir drauf bauen. Es ist, dass wir aus Gnade errettet sind. Gott hat uns vergeben. Wenn wir aber meinen, wir müssten perfekt sein, um vor Gott bestehen zu können, ja dann gute Nacht mit dem Gottesbild. Und das hatte Petrus nicht. Er war bereit, er wollte sich etwas trauen und er hatte jetzt nicht Angst, das wird peinlich, wenn ich versage oder sonst irgendwas. Das war überhaupt nicht in seinem Denken drin, weil er wusste, ich bin angenommen wie ein Kind von seinem Vater. Die Beziehung ist da, Vater, Sohn. Die Beziehung ist da und die bleibt. Egal in Anführungsstrichen, wenn ich einen Fehler mache. Ich habe mal einen Satz gelesen, den habe ich mir aufgeschrieben. Wir spannen ein Netz unter das Leben unserer Kinder. Also es war ein Erziehungsbuch. Ich packe das jetzt einfach mal um. Gott spannt ein Netz unter unserem Leben. Und in dem Buch hieß es eigentlich wörtlich, wir spannen ein Netz unter dem Leben unserer Kinder. Und so soll es doch sein, so ist es doch bei Gott, dass Gott uns auffängt in diesem Netz, wenn wir einen Fehler machen, dass wir Eltern, ein Netz unter das Leben unserer Kinder spannen wollen, weil die müssen sich ausprobieren, die dürfen Fehler machen, aber die müssen immer wissen, das sind Eltern, das sind Freunde, das sind Menschen, denen ich vertrauen kann, die mich auch auffangen, wenn es nicht so richtig gelaufen ist. Und das ist die Grundlage für Freundschaft, für Beziehung, für Vertrauen, für diese ganzen Dinge, zu denen ich euch heute ermutigen möchte, auch wenn ihr sagt, oh, so viel schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe noch einen Punkt, habe ich mir überschrieben mit Mut. Das musste Petrus nämlich auch haben, weil die Probleme sind ja da. Den musste er sich jetzt irgendwie stellen. Und da brauchst du schon Mut. Vielleicht auch manchmal ein bisschen Durchsetzungsvermögen. Auf jeden Fall, du musst eine Entscheidung treffen, vielleicht auch gegen Widerstände. Also die Frage, was ist dir dann wichtig? Ist es dir dann wichtig, musst du jetzt dich selber fragen, möchtest du nicht peinlich auffallen oder möchtest du nicht irgendwie als, weiß ich nicht, oder ist dir das höhere Ziel, nämlich bei Gott zu sein, Gott die Ehre zu geben oder wo auch immer das höhere Ziel ist, ist das deine Perspektive? Oder bist du, lieber ein bisschen zu vorsichtig, damit du halt nicht für irgendetwas zur Verantwortung, zur Rechenschaft oder sonst was gezogen wirst? Und Petrus hatte hier ihn im Auge, ihn im Blick, ihn vor Augen. Das ist egal. Ist egal, wenn ich mich jetzt blamiere. Den Gedanken muss man erstmal haben. Den muss man dann auch erstmal umsetzen. Weil nachher zeigen sie alle auf mich, oh, Petrus, du. Nein, das war eben überhaupt gar nicht im Bewusstsein. Persönlich, praktisch, beständig, ausschließlich. Gute Worte, versuche ich mir mal zu merken, bis hoffentlich lange. Um mich immer wieder auch selber daran zu erinnern, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Ist diese kleine Sache, wo ich jetzt vielleicht mal negativ auffalle, so wichtig? Oder ist es nicht viel wichtiger, dass Gott sich in dieser Sache, wo ich auch keine Ahnung, keinen Plan, keine Erfahrung, kein Nix habe, aber dass Gott sich darin verherrlichen kann? Sonst komme ich immer nur, ich, ja gut, vielleicht ein bisschen mehr, bitte. Aber Gott, nein, in meinem Rahmen ist das jetzt möglich. Karin und ich haben gestern ein bisschen auf der Fahrt erzählt von Gladys Elwood, von einer Frau, die, wo man sagen konnte, wo die Missionsgesellschaften haben, die taugt nichts, die ist dumm, die kriegt es nicht geregelt. Und was Gott durch diese Frau getan hat, sie war so und Gott war so und sie hat sich absolut auf ihn verlassen und dadurch konnte er wirken. Und wenn du, ich, wir, Gladys, wer auch immer dran denken, was könnte ich denn jetzt, wie sollte ich denn, oder was würde das denn, kommst du nicht weiter. Und dieses Risiko, in Petrus' Falle dann halt hier über Wasser zu gehen, ist natürlich immens menschlich. Aber in dem Moment, wo Jesus gesagt hat, komm, müsste jedes menschliche Argument verpuffen. Zumindest theoretisch. Ich weiß, dass das praktisch in der Situation, haben wir wieder hunderte Abers, ist mir klar, aber die gelten dann nicht. Die gelten dann nicht. Auch wenn ich sie jetzt ganz anders fühle. Sie sind dann unwichtig, unrelevant. Der letzte Punkt, 5:30, für Petrus, für uns, der Mann war absolut ehrlich. Wahrheit schafft Vertrauen. Die Bibel sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, aber ich sage auch einfach, Wahrheit schafft Vertrauen. Gott hat mir hier die Wahrheit gesagt. Gott hat seinen Jüngern die Wahrheit gesagt, auch wenn die denen nicht gefallen hat, auch wenn die nicht verstanden haben, auch wenn sie einfach das vielleicht noch gar nicht so richtig wahrhaben wollten. Wenn dir jemand die Wahrheit sagt und diese Basis da ist, dann brauchst du dagegen auch nicht rebellieren. Wenn dir eine Autorität die Wahrheit sagt und du weißt danach, praktisch oder nicht praktisch, die sucht nur einen Grund, um mich fertig zu machen, ist die natürliche Reaktion Rebellion, Rechtfertigung, Kämpfen. Aber wenn du weißt, auf unserer Beziehung, die steht, die hält, darf Gott mir und ich ihm die Wahrheit sagen über mein schlechtes Leben und darf er mir auch die Wahrheit sagen über mich. Ich gebe euch noch ein Beispiel, ein letztes Beispiel. Habe ich auch nur gelesen und ich glaube einfach, dass es wahr ist. Weil ich nämlich bei der Bundeswehr war und ich weiß, wie man da damit umgegangen ist. Ich weiß, damals, war es bei mir, aber das ist jetzt nicht mit dem Beispiel, gab es etwas, das hieß Wache stehen. Zu Deutsch. Man stand dann da, Gewehr bei Fuß, Gewehr in der Hand, und hat dann halt aufgepasst, dass der Feind nicht kam. Und man hatte Verantwortung für sich und für die ganze Kompanie. Und das Schlimmste, was man machen konnte, genau, einpennen. Deshalb stand man auch Wache, deshalb lag man auch nicht Wache, deshalb stand man Wache. Jetzt habe ich von einem gehört, habe ich mir aufgeschrieben, und der hat das gedacht, oh ja, Mist, kommt sowieso, keine Ahnung, ich bin so müde. Und der ist tatsächlich eingepennt. Was steht darauf? Tja, das war dein letzter Tag bei der Armee. Das wusste er auch und er hat sich, als er danach zur Rechenschaft gezogen worden ist, nämlich in der Nacht ist nämlich Wachkontrolle gewesen, also sind die Offiziere rumgegangen und haben ihn gefunden beim Einpennen. Ich habe überhaupt gar nicht geschlafen, stimmt gar nicht und so weiter. Große Diskussionen, hat ihm alles nichts genützt. Nächsten Tag war er unehrenhaft entlassen. Das war's. Ist auch klar, weil er hat ja ein Dienstvergehen begangen. Er hat das, was er tun sollte, nicht ausgeführt. Und er wusste, was das für Konsequenzen hat, sowohl für ihn wie auch für alle anderen, für die er jetzt ja halt auch mit Wache hält, dass die ruhig schlafen können. Ich habe gehört, einem anderen Mann soll das Gleiche passiert sein. Er soll auch eingeschlafen sein auf der Wache. Und er hat etwas getan, was so unmenschlich ist. Könnt ihr euch vorstellen, er hat gesagt, stimmt, es ist passiert, ich bin wirklich eingeschlafen. Aber der hat sich die Diskussion gespart und hat seinen Fehler anerkannt und er hatte nicht den Gedanken, ich werde jetzt exkommuniziert, was soll ich machen, wie kriege ich meine Stellung gerettet, ich will meine Bezüge sollen nicht mehr gekürzt werden, ich muss mich jetzt irgendwie rausretten aus dieser Situation, sondern er hat Verantwortung übernommen, ist ehrlich gewesen und hat gesagt, es ist wirklich passiert. Und dementsprechend hat er sich dem Vorgesetzten ausgeliefert und er brauchte sich gar nicht rechtfertigen, beweisen. Es war klar, hat er getan. Logisch würden wir denken, dieser Mann wäre noch schneller raus als der Erste, weil der hat es ja schon zugegeben, man muss es ihm nicht erst beweisen. Und die Vorgesetzten sind ganz anders umgegangen und haben gesagt, der Fehler war groß, aber deine Wahrhaftigkeit wiegt größer. Du kriegst noch eine Chance, du bleibst. Und mit dieser Vertrauensgrundlage ist ihm das nie mehr passiert. Was will ich damit sagen? Wenn wir ehrlich sind zu Gott, sind nicht nur Fehler kein Problem, sondern wissen wir, wir dürfen auch auf einer anderen Grundlage stehen. Wir müssen uns nicht selber rechtfertigen, verteidigen ständig, sondern wir dürfen zu einem Gott kommen, der mit uns, mit allen Schwächen, Fehlern, Einschränkungen Gemeinschaft haben will. Will. Da kann ich nur zum Abschluss sagen, wohl dem, der auf so einen Gott sein Vertrauen setzt. Stehen wir auf und beten noch miteinander. Herr Jesus, es sind gute, wahre, richtige Worte, die zu uns sprechen, die wir uns aber immer wieder neu sagen müssen und die erst richtig lebendig werden, wenn wir in Beziehung mit dir treten, wenn wir wirklich etwas mit dir erleben, wenn wir sehen, dass unser Vertrauen hält und dass dein Wort hält. Und so befehlen wir uns dir an, für heute, für morgen, für unsere Zukunft, in der Beziehung zu dir, im Erkennen von dir, im Weiterleben und von dir geleitet werden, dass du uns Gnade gibst für diesen Tag und für diese zukünftige Zeit, in der wir noch hier sein dürfen. Danke, dass du zu uns redest und danke, dass wir in dir sicher und geborgen sind und viel von dir erwarten dürfen. Amen.